HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Anke Franke. Sie leitet das Pflegeheim Maria Martha Stift in Lindau am Bodensee und ist für ihr Pflegekonzept mehrmals ausgezeichnet worden. Die Bewohner und Mitarbeiter sind hochzufrieden. Herzlich willkommen, Anke Franke.
Ja, vielen Dank.
Die meisten Probleme sind hausgemacht, sagen Sie. Da werden jetzt bestimmt einige Pflegeheimleiter protestieren. Kennen Sie das?
Ja, klar. Aber ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht. Unsere Bedingungen waren auch nicht gut. Wir hatten ein hohes Defizit, als ich angefangen habe. Wir hatten eine hohe Fluktuation. Die Mitarbeiterzufriedenheit war alles andere als positiv. Genauso ging es den Bewohnern. Ausbildungsstätten haben gesagt, oh, da könnt ihr nicht hingehen, um ein Praktikum zu machen, da werdet ihr verheizt. Ja, und dann haben wir eben an einigen Stellschrauben gedreht und stehen jetzt da, wo wir heute sind.
Heißt das, Sie haben jetzt mehr Personal oder zahlen Sie etwa mehr als andere?
Nee, das auf keinen Fall. Also wir unterliegen ja auch Tarifverträgen. Aber wir haben eben geguckt, wie fühlen sich die Bewohner wohl. Und die Bewohner fühlen sich wohl, wenn die Mitarbeiter ausgeglichen sind, wenn die Zeit für sie haben. Das heißt, wir müssen in unsere Mitarbeiter investieren, denen das Handwerkszeug, was sie für den Beruf brauchen, in die Hand geben. Sprich in Weiterbildungen, in Fortbildungen investieren, auch in Sachen, die Spaß machen, damit die Stimmung einfach gelöster ist. Wir haben geguckt, was haben die Mitarbeiter selbst für Talente, die sie gern einbringen möchten. Sprich, wenn jemand ein Musikinstrument spielen kann, dass er zum Beispiel eine Gruppe leitet, in der viel gesungen wird, in der gemeinsam musiziert wird. Andere wiederum, die im Seniorensport aktiv waren, dass die dann bei uns die Sportgruppen angeleitet haben und die Kollegen, die halten denen dann den Rücken frei. Und dadurch, sagen wir mal, lernen Sie die Bewohner von einer anderen Seite her kennen. Sie sehen also nicht nur die Defizite, die in der pflegerischen Situation auftreten, sondern Sie sehen, was Sie für Ressourcen, für Kompetenzen haben. In diesen Gruppen wird gemeinsam gelacht. Das heißt, man nimmt sein Gegenüber ganz anders wahr und baut auch Beziehungen zu den Bewohnern auf.
Kann ich mir gut vorstellen, dass das eine ganz andere Atmosphäre schafft. Frau Franke, Sie arbeiten im Maria-Martha-Stift nach der Eden-Alternative. Ja. Was heißt das?
Die Eden-Alternative ist eine gesamtbetriebliche Unternehmensphilosophie. Das heißt also, wenn wir von Pflege reden oder Betreuung, dann schließt das alle Mitarbeitenden mit ein, also auch zum Beispiel die Hausmeister. Das heißt, als Beispiel, wenn wir einmal im Monat in die Tanzschule Geiger gehen, um dort ja mit den Bewohnern zu tanzen.
Und umgekehrt sind die Bewohner in die Belange des Hauses eingebunden, da wo sie können.
Ja, sie unterstützen uns, sie fragen ja auch wirklich nach, wie sie uns helfen können, weil es gibt nichts Schlimmeres für alte Menschen, wenn sie nichts mehr zu tun haben, wenn die Minuten zählen, die es bis zum Essen dauert, wenn das Essen das Highlight ist und dazwischen eigentlich nichts passiert. Und das ist so dieser Ansatz der Eden-Alternative. Man versucht, die drei Hauptübel im Alter, Einsamkeit, Hilflosigkeit und Langeweile zu bekämpfen, indem man sagt, wir trauen unseren alten Menschen noch was zu. Zum Beispiel haben wir eine Kooperation mit der Musikschule, kommt einmal in der Woche ein Musikschullehrer, der mit den Bewohnern wirklich auf Instrumenten spielt. Und dann haben sie dann hin und wieder ihre Auftritte. Und in vielen Einrichtungen ist es so, dass man denkt, ach ja, der alte Mensch, ja, der wird jetzt halt hier nur noch, ja, ich will nicht sagen verwahrt, aber dass man ihn eigentlich nur noch das Defizit in Anführungsstrichen verwaltet.
Also satt, sauber, trocken, um ja, nicht zu sagen Mängelverwaltung.
Ja, ja.
Und dann ist es auch noch so, dass viele gar nicht genug trinken. Sie bekommen zwar was hingestellt, aber niemand sorgt dafür, dass der Bewohner oder die Bewohnerin das tatsächlich auch trinkt. Und es kommt dann zu einer Dehydrierung.
Ja, auch da muss man halt kreativ sein. Also dass zum Beispiel im Sommer, wenn es so sehr heiß ist, dass man mal eine Bowle macht, dass wir Eis geben, dass Melonen angeboten werden. Und immer wieder, zum Beispiel jetzt in diesen Sportgruppen, dass es da wirklich Trinkpausen gibt und man sich dann auch zuprostet, weil in der Gemeinschaft, das erleben wir immer wieder, geht es einfach viel besser.
Also es ist alles eine Frage der Haltung, so interpretiere ich das, was Sie gesagt haben, Frau Franke. Sie sind die Leiterin des Pflegeheims Maria Martha Stift in Lindau am Bodensee, ein Vorzeigemodell für ganz Deutschland. Bei aller Liebe und Fürsorge, Frau Franke, wann sollten Angehörige ihren pflegebedürftigen Verwandten in einem Pflegeheim unterbringen?
Gute Frage. Also wir erleben immer wieder, dass Angehörige wirklich an ihre Grenzen gehen, dass sie nicht mehr können und sowas von ausgebrannt sind. Und erst wenn sie selbst krank sind, ja, diesen Schritt machen, jemanden in ein Heim zu bringen, in gute Hände zu übergeben oder jemandem das halt anzuvertrauen, da tun sich doch manche sehr, sehr schwer. Und da glaube ich, den alten Menschen wäre mehr geholfen, dass man diesen Schritt früher macht, dann geht es auch den Angehörigen besser. Und wenn sie dann ein gutes Gefühl haben, da ist derjenige gut betreut, dann können sie ihn besuchen und können viele schöne gemeinsame Momente ja auch zusammen erleben. Und sie kommen dann ausgeglichener, weil ja so eine häusliche Pflege, das fordert wirklich, das sind ja 24 Stunden rund um die Uhr und in einer Einrichtung sind halt Profis, bei denen ist nach spätestens 8 Stunden Feierabend und die können sich dann halt erholen und auch regenerieren.
Ja, ambulant vor stationär, das Schlagwort der 80er Jahre, gilt auch nicht in jedem Fall. Das ist ja auch individuell bedingt, was für den einen besser ist, ist es nicht unbedingt für den anderen. Und das bei der häuslichen Pflege ist auch nicht immer alles hundertprozentig.
Also dazu kann ich mich jetzt nicht so äußern, weil ich ja die häusliche Situation nicht kenne. Man hört zwar so einiges und die Angehörigen berichten auch. Na, mir geht es tatsächlich darum, dass ich erlebe, wenn zukünftige Bewohner zu uns in die Einrichtung kommen und sich informieren, dass die sagen, sie haben ja in den Tagen oder Wochen zuvor ja kaum Kontakt gehabt. Jetzt gerade eine Bewohnerin von uns, die sagte, sie hat ein kleines Tagebuch geführt und da steht drin, dass sie an manchen Tagen mit niemandem gesprochen hat.
Zu Hause?
Ja, ja. Und es gibt ja auch Studien, dass also alte Menschen, wenn sie zu Hause sind, wenn der Partner verstorben ist, dass sie 7 Jahre Einsamkeit durchmachen. Also die Kinder sind ja oft weit weg und das Umfeld, also die Freunde von früher, die versterben ja dann auch und man ist dann wirklich alleine. Man hat vielleicht den Arzt, zu dem man noch geht. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, dass die alten Menschen zu Hause vereinsamen und dann stumpft ja auch der Geist ab, wenn der nicht gefordert wird, wenn man keine neuen Inputs kriegt. Immer nur ambulant vor stationär, dass das so als die Lösung propagiert wird, finde ich also einen falschen Ansatz.
Tja, und wenn der Geist nachlässt, beziehungsweise dann tatsächlich sich eine Demenz entwickelt, setzen sich noch mehr Menschen ab.
Genau. Ja, ja, weil sie halten das halt nicht aus. Ja.
Frau Franke, woran erkennt man denn ein gutes Pflegeheim?
Ach, ja, also wie die Mitarbeiter reagieren, wenn man in die Einrichtung kommt. Ist es freundlich? Sind die Mitarbeiter zugewandt? Erkundigen sie sich, ob sie helfen können? Atmosphäre kann man ja spüren. Das hat mit dem Geruch zu tun. Sind da Kunstblumen oder sind da echte Blumen? Begegnet man Menschen? Ist da Leben in dem Haus? Ja, das wären jetzt mal so Sachen, die ich jetzt mal einfach aus dem Bauch raus sage.
Sie sagten Geruch, da wird immer so allgemein der Uringeruch angesprochen, der einem entgegenschlägt, wenn man so ein Pflegeheim, eine Pflegestation betritt. Ist das im Maria-Martha-Stift in Lindau anders?
Also wir haben öfter mal Hausführungen angeboten und wenn jetzt Gruppen zu uns ins Haus kommen, die sich über unser Konzept informieren wollen, also die sagen dann immer, das riecht ja gar nicht wie ein Heim. Ich weiß jetzt nicht genau, was die damit verbinden.
Wahrscheinlich meinen sie
also,
das.
Auf jeden Fall hören wir das sehr, sehr oft. Ja, also es muss schon irgendwas dran sein.
Ihr Heim, Frau Franke, wird von der evangelischen Diakonie betrieben. Sind die, was glauben Sie, die konfessionellen Heime im Allgemeinen besser als die städtischen oder sind die privaten besser als alle anderen?
Ich glaube, da kann man jetzt nicht in Schubladen denken. Die einen sind so, die anderen und so. Das steht und fällt mit den Menschen, die da in den Einrichtungen arbeiten und auch mit dem Leitungsteam, was das für eine Einstellung und für eine Haltung hat.
Das sagt Anke Franke. Sie ist die Leiterin des Maria-Martha-Stifts in Lindau am Bodensee. Sie hatten das eben angesprochen, Frau Franke, die Atmosphäre unter den Mitarbeitern. Die ist es auch, was ein gutes Pflegekonzept ermöglicht. Bandscheibenvorfälle oder Burnout, die scheinen im Maria-Martha-Stift ein Fremdwort zu sein. Ihre Mitarbeiter sind nur 4,2 Tage im Jahr im Schnitt krank. Wie machen Sie das denn?
Das führe ich darauf zurück, dass sie zufrieden sind, dass sie auch ihre Freiräume ja haben, um sich erholen zu können und dass ihnen die Arbeit Freude macht. Und wenn sie, wie ich ja eingangs sagte, sich auch einbringen können, wenn sie mitgestalten können, wenn ihre Meinung gefragt ist, wenn sie Beziehungen zu den Bewohnern aufbauen können, dann ist das Arbeiten auch ganz anders, als wenn sie da im Minutentakt pflegen müssen. Ja, und das spiegelt sich dann halt auch darin wider, dass sie nicht sich so gestresst und erschöpft fühlen und dass sie für den Dienstplan also nicht nur auf dem Papier anwesend sind, sondern auch wirklich real und eingeplant werden können.
Also zum Vergleich, im Schnitt sind Mitarbeiter eines Pflegeheimes 24 Tage im Jahr krank und nicht nur 4,2 wie bei Ihnen.
Ja, und da denke ich eben, diese Zahlen müssten doch eigentlich hellhörig machen, dass man sich fragt, warum ist das denn so? Und da wird meiner Meinung nach viel zu schnell gesagt, ja, ach, das ist so ein anstrengender Beruf, was zweifelsfrei ist. Aber es gibt ja viele Positivbeispiele und da würde ich doch, wenn ich jetzt Politiker wäre oder wenn ich auch Heim wäre, das diese Probleme hat, mal nachfragen, ja, warum können die das und warum kriegen wir das nicht hin? Ja, dass man es übernimmt.
Wir werden uns im Laufe der Sendung noch eingehender darüber unterhalten, Frau Franke. Manchmal hat man den Eindruck, in solchen Pflegeheimen, eigentlich wäre alles gut, wenn nur nicht bestimmte Bewohner den reibungslosen Ablauf stören würden. Zum Beispiel demente Bewohner, die werden ja oft sediert, mit Medikamenten vollgestopft, damit sie Ruhe halten. Das wiederum führt oft zu Stürzen. Die Pflegebedürftigkeit nimmt zu. Kommen Sie ohne diese Maßnahmen aus?
Also Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben früher auch leichtfertig, wenn jemand unruhig war, zu den Bedarfsmedikamenten gegriffen. Das heißt also, tatsächlich sind die Bewohner auch sediert worden.
Und jetzt?
Wir sprechen uns also gegen Sedierungen aus. Das ist ein ganz großes Anliegen, dass wir sagen, das kann nicht die Lösung sein, sondern wir müssen gucken, dass wir Umgebungen schaffen, in denen diese Bewohner sich auch wohlfühlen und in denen sie so sein können, wie sie halt sind. Und das Problem ist ja in den klassischen herkömmlichen Heimen, dass viel zu viele Bewohner in den Wohngruppen auf kleinem Raum zusammen ihren Tag verbringen. Und da gibt's einen gewissen Stresspegel durch Geräusche, durch Gerüche. Und deswegen setzen wir uns eigentlich dafür ein, dass man guckt, also A, sensibel, was braucht der Bewohner? Ein Herr, der eben ganz unruhig war und gesagt hat, er muss morgen verreisen und er muss noch los, er muss die Fahrkarte kaufen, der war jetzt nicht für eine Beschäftigung zu gewinnen. Der
Verständlich.
Ja. Und der Mitarbeiter, der dann eben geschult war, der ist dann an den PC gegangen und hat geguckt, ob es so ein Bild gibt von der Fahrkarte, hat die dann ausgedruckt und hat die dem Herrn gebracht und sagt, ich habe das für Sie geregelt, ich habe das besorgt, für Ihre Reise ist alles vorbereitet. Und dann war der ruhig. Und in einer anderen Situation hätten wir da wahrscheinlich tatsächlich ihm ein Bedarfsmedikament gegeben, um ihn halt ruhig zu stellen, damit er diese Gruppe nicht sprengt. Das ist ja manchmal wie so ein Rattenschwanz. Der eine fängt an und dann rufen die anderen, ja, der ist so laut oder der stört, der soll ruhig sein. Das ist wie so eine Kettenreaktion manchmal.
Klar. Also hier braucht es kreative und pfiffige Mitarbeiter.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht nur guckt, was haben die Mitarbeiter fachlich drauf, sondern dass die eben auch die entsprechende Haltung und Einstellung mitbringen für den Beruf.
Sie hatten das eben schon angesprochen, Frau Franke, die Beschäftigungslosigkeit, die Langeweile, die oft ja im Alter gegeben ist, egal wie man untergebracht ist, ob nun zu Hause oder in einem Pflegeheim. Nur im Pflegeheim ist die ja oft regelrecht institutionalisiert. Das heißt, nach dem Abendessen um 18.30 Uhr werden dann viele Bewohner schon ins Bett gebracht, selbst im Sommer, wo es bis 22.30 Uhr hell ist, und müssen dann schlafen und haben dann eine überlange Nacht vor sich, wo sie zum Teil dann wiederum nicht schlafen können. Das erfordert wieder Medikamentengabe und so weiter und so fort. Wie regeln Sie das?
Wir gucken, dass die Bewohner tagsüber sich auspowern. Das heißt, dass sie viel erleben, dass sie dann abends eben auch müde sind und durchschlafen. Und wir haben auch, nachdem wir eben diese Eden-Alternative eingeführt haben und festgestellt haben, dass viele Abläufe vom Betrieb bestimmt waren und nicht eigentlich vom Bewohner. Das war sogar noch extremer, dass es bei uns schon kurz nach 5 Abendessen gab und dass die Bewohner dann um 7 wirklich alle im Bett gelegen sind. Dass wir gesagt haben, das ist ja nicht Normalität. Und da haben die Mitarbeiter gemeinsam im Team beschlossen, wir ändern unsere Dienstpläne. Das heißt also, dass der Spätdienst viel später jetzt Schluss hat, sodass dort eben gemeinsam nach dem Abendessen noch gesungen werden kann, dass man zusammensitzt, dass man im Sommer draußen im Garten die laue Sommernacht genießt. Wir gehen dann auch manchmal hier auf die hintere Insel, um dann in Sandauna zu trinken. Dann nehmen wir jemanden mit, der ein Instrument spielen kann, und man genießt hier so ein bisschen das Urlaubsfeeling. Und das muss man eben mit gutem Beispiel immer wieder vorleben, dass wenn Angebote gemacht werden, dass dann die Bewohner auch wirklich gern dabei bleiben. Die fliehen nur ins Bett, wenn nichts angeboten wird und wenn sie halt einfach nur stumm, still vor sich hinstarren müssen.
Ja, hintere Insel, Urlaubsfeeling, Frau Franke, das können Sie natürlich nur anbieten, ja, weil klar. Ihr Pflegeheim, Maria-Martha-Stift, am Bodensee liegt. Und das ist natürlich eine sehr liebliche Gegend, auch was das Wetter angeht. Sie sind die Leiterin des Maria-Martha-Stifts. Und im Vorfeld habe ich auch Sie nach Ihren Musikwünschen gefragt. Und Sie haben geantwortet, es hat mir so einen Spaß gemacht, meine Lieblingsmusik auszusuchen. Und da kommen wir doch gleich mal zu dem ersten Titel.
Ja.
Der stammt von Depeche Mode, Enjoy the Silence.
Genau.
Was haben Sie sich dabei gedacht?
Ich finde es einfach nur cool. Depeche Mode begleitet mich schon seit meiner Jugend. Und das war ganz klar, wenn ich mir was wünschen darf, muss Depeche Mode dabei sein. Und der Song, der gefällt mir einfach sehr, sehr gut.
Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very necessary, they can only do harm.
Depeche Mode, Enjoy the Silence, ein Wunsch von Anke Franke, die in Lindau am Bodensee das Pflegeheim Maria-Martha-Stift leitet. Die Ruhe genießen, Frau Franke. Wie oft kommen Sie überhaupt dazu?
Relativ selten. Eigentlich kann ich richtig nur abschalten, wenn ich im Urlaub bin. Ja, und dann bin ich halt auch sehr, sagen wir mal, ehrgeizig und ein bisschen Perfektionist und da bleibt nicht viel Zeit, um auszuspannen.
Ja, dennoch, wie gelingt Ihnen dann die Balance zwischen Arbeit und Privatleben, Familie, wenn Ihnen diese Zeit nicht bleibt?
Ja gut, mein Sohn ist aus dem Haus. Das heißt, dadurch habe ich dann doch mehr Zeit als vielleicht früher. Ich spiele Saxophon oder versuche es zum Ausgleich. Dadurch, dass ich nicht so regelmäßig zum Üben komme, mache ich da nicht die Fortschritte, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Aber das macht dann halt Spaß, zwischendurch mal wieder zu spielen. Ich lese ganz gern und wir wohnen hier sehr schön. Das heißt, wenn man dann im Sommer auf der Terrasse sitzen kann mit einem Glas Wein und meinem Mann an der Seite und wir können uns unterhalten, das ist dann einfach auch schön und zum Runterkommen ganz positiv.
Ja, Sie wohnen da, wo andere Urlaub machen, ne? In Lindau am Bodensee.
Ja.
49 Jahre sind Sie alt und seit 12 Jahren Leiterin des Maria-Martha-Stifts, studierte Betriebswirtin. Wie sind Sie denn zur Pflege gekommen, Frau Franke?
Ja, als ich dann mein Studium fertig hatte und mich dann nach einer Stelle umgesehen habe, da war mein Sohn schon 7 Jahre alt. Und ich musste etwas finden, wie ich Beruf und Familie unter einen Hut bringen kann. Und dann habe ich eben hier in Lindau mich dann halt auf verschiedene Stellen beworben. Es war gar nicht so einfach, Betriebswirtin und dann in Teilzeit. Und das war dann eben der Glücksgriff, dass gerade das Maria-Martha-Stift jemanden gesucht hatte, damals für die Verwaltung. Ja, und so bin ich da eigentlich reingerutscht. Zu Anfang dachte ich, das wäre etwas so als Übergangslösung für ein paar Jahre. Und dann habe ich gesehen, wie spannend das ist und habe es mir ja auch spannend gestaltet durch die Projekte, die wir initiiert haben und die wir ja auch noch vorhaben.
Ja, und dieses Pflegeheim scheint so eine wie Sie oder genau Sie gesucht und gefunden zu haben, denn inzwischen habe ich den Eindruck, scheint Ihnen die Arbeit sogar Spaß zu machen, denn nicht umsonst ist Ihr Heim vielfach ausgezeichnet worden für sein Pflegekonzept.
Ja, es macht natürlich Spaß, wenn Sie die Rückmeldung von den Angehörigen kriegen, dass Sie also sich zu Anfang schwer getan haben, auch mit der Entscheidung und dann sagen, das war das Beste, was Sie machen konnten, dass Sie jetzt auch wieder in Leben haben und wissen aber, dass Ihr Angehöriger, Ihr Vater, Ihre Mutter bei uns gut betreut sind.
Ja.
Und auch wenn man sieht, dass man gemeinsam mit den Mitarbeitern etwas bewegen kann, also wenn ich jetzt schaue, wo wir vor 12 Jahren standen und wo wir jetzt sind. Im Alltag geht es manchmal unter, da sieht man immer nur das, was alles nicht so klappt. Aber wenn wir zurückgucken, dann hat sich sehr, sehr viel bewegt und das ist natürlich schön. Also Erfolg spornt ja dann auch wieder an, klar. Mhm.
Ja, und die meisten Heime müssen ja dabei sowas machen wie eine Mischkalkulation. Sie sind Betriebswirtin, Frau Franke. Insofern ist Ihnen das wahrscheinlich auch nicht ganz fremd. Das heißt, es werden anderswo auch mal Menschen aufgenommen, die nicht unbedingt aufs Heim angewiesen wären, andererseits aber Geld reinbringen. Bei Ihnen ist es ein paar Mal schon zu einer Rückstufung aus einer Pflegestufe gekommen. Dabei verzichtet das Heim doch auch auf viel Geld. Wie ist das möglich? Wie machen Sie das?
Also das war zu den Zeiten, als es noch die Pflegestufen gab. Diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Da waren wir natürlich schon stolz drauf, dass die gute Pflege sich so ausgewirkt hat, dass es den Bewohnern tatsächlich nachweislich besser ging und wir sie von einer höheren Stufe in eine niedrige überführen konnten. Viele Kollegen haben mehr oder weniger den Kopf geschüttelt und uns etwas belächelt, weil das tatsächlich betriebswirtschaftlich ja Nonsens ist. Aber das verstärkt natürlich auch den guten Ruf, den wir in der Öffentlichkeit haben. Und jetzt mal ganz weg vom finanziellen Aspekt, für uns war einfach ausschlaggebend, dass wir dazu beitragen konnten, dass die Bewohner mehr Lebensqualität gewonnen haben. Und das muss eigentlich das Ziel eines Heims sein. Also nicht, dass man jemanden ins Bett pflegt, dass der in der Pflegebedürftigkeit voranschreitet und seine Kompetenzen immer weniger werden und dadurch das Haus mehr Geld einnimmt, sondern im Gegenteil, dass man guckt, dass es den Menschen gut geht.
Kommt Ihnen dabei die Auflösung der Pflegestufen zugute?
Nein, aus meiner Sicht hat jetzt diese Umwandlung von Pflegestufe in Pflege gerade für uns keine Vorteile gebracht. Mhm. Ganz im Gegenteil, es ist jetzt sehr schwierig, zum Beispiel höhere Pflegestufen oder Grade zu erreichen. Also, dass es den Menschen gut geht, dass sie ihre Kompetenzen erhalten, ist ja viel Aufwand fürs Personal. Das heißt, also zum Beispiel allein dieses Lauftraining, es ist halt viel einfacher, dass man sagt, ja gut, derjenige ist inkontinent. Also er soll halt einfach die Einlage nutzen, ja. Oder eben mache ich ein Kontinenztraining und begleite den dann alle zwei Stunden oder so zur Toilette. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Mhm. Dadurch ist er denn vielleicht nicht so pflegebedürftig, wenn der MDK kommt und das überprüft. Das heißt, wir kriegen nur einen niedrigeren Pflegegrad. Und an den Pflegegrad sind ja dann auch wiederum Personalschlüsse gekoppelt. Das heißt also, je höher der Pflegegrad ist, umso mehr Personal darf ich auch einsetzen. Und da schneiden wir uns manchmal ins eigene Fleisch. Und deswegen denke ich, das ganze System ist noch nicht ausgereift, sondern da muss es noch Verbesserungen geben.
Ja, ich denke mir, viele Bewohner sind auch gar nicht so inkontinent, wie oft behauptet wird. Das heißt, sie klingeln vielleicht, weil sie Hilfe brauchen, um auf die Toilette zu gehen. Es kommt niemand, weil das Personal gerade anderweitig beschäftigt ist. Inzwischen hat der Bewohner eingenässt oder eingekotet, wird halt sitzen gelassen, weil er vielleicht nicht schreit oder sonst irgendwie ruft. Es kommt dann anschließend zu einem höheren Säuberungsaufwand, sprich Zeitaufwand. Oder es wird für die nächste Schicht gelassen oder die Angehörigen, die sich täglich kümmern. Das kann doch auch nicht Sinn der Sache sein.
Nee. Aber ich glaube auch, dass solche Sachen natürlich passieren, ja.
Bei Ihnen passiert es offenbar nicht.
Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also auch wir schütteln manchmal den Kopf und sehen auch noch Verbesserungsbedarf. Aber ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube tatsächlich, dass es einige Einrichtungen gibt, von denen man doch einiges lernen kann. Und auch wir haben ja von anderen gelernt.
Dabei sind Sie auch auf die sogenannte Eden-Methode gestoßen. Sie hatten eingangs davon erzählt. Das ist auch eine besondere Wertschätzung gegenüber Bewohnern und Mitarbeitern. Und dabei ist Ihr Credo, Frau Franke, alles soll so normal wie möglich sein. Was meinen Sie damit?
Naja, zum Beispiel, dass es nicht um 5 oder um 6 Abendessen gibt, wenn draußen die Sonne erst um 21.30 Uhr untergeht. Normalität ist, dass man Kontakt auch hat zu Tieren, zu Kindern, dass es nicht alles nur um alte Leute dreht und dass die in der Gruppe zusammen sind, sondern dass es auch Impulse von außen gibt, dass auch die Bewohner eben mitentscheiden dürfen, wie sie zum Beispiel ihre Feste gestalten wollen, so wie man es zu Hause auch gewohnt war, dass zum Beispiel sogar, wenn man hier in der Region zu Kässpätzlen zum Beispiel, dann gibt's hinterher einfach einen Schnaps oder einen Fisch. Der Fisch muss schwimmen können. Und solche normalen Sachen soll es auch im Altenheim geben. Mhm. Auch abends das Bier ist jetzt vielleicht nicht gerade die idealsten Beispiele, aber viele legen darauf Wert und wollen dann nicht nachher, wenn sie im Alter sind, nur roten Früchtetee trinken.
Naja, es gibt ja auch alkoholfreies Bier für diejenigen, die Medikamente nehmen müssen zum Beispiel. Mhm. Bei Ihnen sind auch Freiwillige aus der Nachbarschaft integriert im Maria-Martha-Stift in Lindau am Bodensee. Die Bewohner dürfen Tiere halten, können sich gärtnerisch betätigen. Sie haben Kontakt mit Kindern. Kleine Wohngruppen und nicht einen riesigen Esssaal, wo es hallt und scheppert an jeder Ecke. Und eine Küche, also ich glaube, das ist ja wohl das Herz des Ganzen, kann das sein?
Ja, in vielen Einrichtungen ist ja die Küche zum Beispiel im Keller oder etwas versteckt. Bei uns ist sie im Erdgeschoss. Die Wohnetagen beginnen aber auch erst im ersten Stock. Und dann haben wir eben auch überlegt, wie kann man die Küche öffnen? Und früher gab es auch so eine imaginäre Linie, über die niemand drüber treten durfte.
Das heißt?
Und heute, ja, ist also von der Hygiene her, ist es ja eine Zone, wo sie eigentlich nicht rein dürfen. Und da haben wir auch gesagt, ja, das ist nicht das normale Leben, weil wenn ich Hunger habe zu Hause, dann gehe ich an den Kühlschrank und hole mir was. Das machen die Bewohner jetzt auf den Etagen auch. Und jetzt zum Beispiel in der Küche ist es uns wichtig, dass die Bewohner mit den Küchenmitarbeiter in Kontakt kommen, vor allen Dingen, dass die Mitarbeiter der Küche auch wirklich die Bewohner kennen und nicht nur den Namen auf irgendeinem Zettel, dem sie irgendwas liefern, sondern dass sie ein Gesicht haben, dass sie wissen, wie der Mensch tickt, was der für Vorlieben hat. Und da versuchen wir auch so Kontaktmöglichkeiten zu finden, dass zum Beispiel die Küche morgens, ich sag mal, zu wenig Zucker mit hochgibt und dann stellen die Bewohner das fest und dann muss irgendeiner runterkommen und das noch holen. Oder dass sie wissen, sie dürfen jederzeit Wünsche äußern und dass man sagt, ja, sagen Sie es halt der Küchenleitung oder sagen Sie es dem Koch. Dann ist es auch so, dass Küchenmitarbeiter auf die Etagen gehen. Wir haben da so einen Wagen, auf dem dann eine mobile Herdplatte steht. Und dann können sich die Bewohner eben von den Mitarbeitern mal die Frühstückseier so machen lassen, wie sie sich das vorstellen. Oder eben auch, dass man mit einer Saftpresse durchgeht, dass das Gemüse vorher geschnippelt wird und dass die Küchenmitarbeiter das halt machen. Oder auch eben mit den Bewohnern gemeinsam hin und wieder kochen. Und dadurch kennen die sich einfach. Und dann machen das die Mitarbeiter auch gern.
Und die Bewohner sind ja in dem einen oder anderen Fall auch wieder eingebunden, wenn sie selbst schnippeln können oder irgendwas richten können, Tisch decken oder Ähnliches. Klar. Ja, Frau Franke, die Belastung der Pflegenden, davon ist immer die Rede. Es gibt Personalnotstand. Sie sagen, das ist oft hausgemacht. Dennoch, es ist ja eine anstrengende Arbeit, Pflegearbeit. Haben denn Ihre Mitarbeiter so eine Art Supervision, um sich auch mal die Probleme von der Seele reden zu können?
Nein, es gibt aber Teamsitzungen und da gehört eben ein regelmäßiger Austausch dazu.
Ja. Dann heißt es ja, wenn ich nochmal auf den Personalnotstand zurückkomme, man findet hier keine Leute, also müssen sie aus dem Ausland geholt werden, was ja auch moralisch fragwürdig ist. Denn in den Ländern, wo die Pflegenden dann oft herkommen, fehlen sie ja auch. Dort gibt es ja auch alte Leute, die pflegebedürftig sind. Sie sagen, Personalnotstand ist kein unabwendbares Schicksal. Wie pflegen Sie denn Ihr Personal, Frau Franke?
Ja, da würde ich ja gerne noch mal eins davor gehen wollen, zu dieser Einstellung mit dem ausländischen Personal oder mit dem Personalnotstand. Also es ist natürlich schwierig, richtig gute Mitarbeiter zu finden, die die entsprechende Haltung mitbringen. Was mir aber schon wichtig ist, dass man erstmal in den Einrichtungen guckt, welche Potenziale habe ich denn da, welche Möglichkeiten habe ich denn, um die Situation zu verbessern. Das heißt also, wenn Bewerber zu uns kommen, die erzählen, sie haben 12 Tage am Stück gearbeitet, sie haben 3 oder 4 Wochenenden im Monat schaffen müssen. Manche schieben hunderte Überstunden vor sich her. Das heißt, die können ja gar nicht sich erholen und dass die aus dem Beruf fliehen. Die Fluktuation ist ja sehr hoch. Das liegt ja auf der Hand. Und da, glaube ich, muss man gegensteuern. Oder genau das junge Menschen, die sich für den Beruf entscheiden, die werden ja in vielen Einrichtungen verheizt. Gerade wenn man zum Beispiel seinen Rücken schützen will, dass man auch wirklich rückenschonend arbeitet, da müssen manche Abläufe wirklich 100.000 Mal trainiert werden, dass die auch wirklich sitzen. Und dazu braucht es eine Anleitung. Und wenn sie die nicht kriegen, dann finde ich das sehr, sehr schade. Und die jungen Menschen, die hören dann frustriert auf und schmeißen dann das Handtuch. Und da glaube ich, erstmal müssten die Bedingungen geschaffen werden, dass die bleiben, bevor man dann sagt, wir stopfen unsere Löcher, indem wir da von den Philippinen oder so versuchen, Pflegekräfte anzuwerben. Ja. Weil auch die werden ja mit den Bedingungen hier in den Einrichtungen auch nicht zufrieden sein und dann geben die vielleicht auch frustriert zurück.
Bei Ihnen, Frau Franke, im Maria-Martha-Stift werden auch ältere Mitarbeiter nicht verheizt, die nicht mehr so können kräftemäßig. Für die gibt es eine Zusatzausbildung zur Alltagsbetreuerin. Was ist das denn?
Da gab es ein neues Gesetz, dass zusätzliches Personal für die Heime eingesetzt werden kann. Das heißt also, Menschen, die sich tatsächlich um die Bewohner mit Demenz kümmern, das heißt Altersgestaltung, dass sie zum Beispiel auf den Markt gehen, um Gemüse zu kaufen, das Gemüse schnippeln, dass sie gemeinsam Fotoalben ansehen, sodass mehr Betreuung da ist. Und da gibt's halt einen Personalschlüssel, den man, wenn man den vereinbart, dass man den halt auch einhalten muss. Das heißt, es müssen Mitarbeiter geschult werden. Und wir haben gesagt, wir haben ja Pflegekräfte bei uns im Haus, die eine Sensibilität für die Bewohner mitbringen, die richtige Haltung. Also das ist jetzt kein Konzept, das wir jetzt grundsätzlich machen. Das war eben aus der Situation heraus, dass wir gesehen haben, Mensch, die Mitarbeiterin ist gut, Pflege ist vielleicht zu schwer, aber die würden wir gern halten. Und dann haben wir eben diese Altersbegleitung angeboten.
Gute Idee.
Ja.
Anke Franke ist die Leiterin des Maria-Martha-Stifts in Lindau am Bodensee. Und wir haben jetzt lange über ihre Arbeit gesprochen. Kommen wir mal wieder zu einem ihrer Musikwünsche. Ja. Manja heißt die Band. Mariposa Traicionera. Was hat es damit auf sich?
Ich habe vor Jahren mit meinem Mann mal einen Tanzkurs gemacht. Ich konnte ihn überreden. Es war so ein schönes Lied, wo man da wirklich eine schöne Rumba zu tanzen kann. Ja, und das höre ich nach wie vor sehr, sehr gern. Es läuft leider viel zu selten und da dachte ich, das kann ich jetzt ändern.
Eres como una mariposa, vuelas y te posas, vas de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy
Mariposa Traicionera heißt der verräterische Schmetterling mit der Band Manja. Ein Wunsch von Anja Franke, der Leiterin des Maria-Martha-Stifts in Lindau am Bodensee. Ein vielfach ausgezeichnetes Pflegeheim, dem der berühmte Pflegekritiker Klaus Fussek sogar seine Eltern anvertrauen würde. Ja, das heißt schon was, Frau Franke.
Ja, da sind wir sozusagen geadelt worden. Ja, das sehe ich auch so.
Ja, und Sie fordern kompetentere Heimleitungen. Welche Voraussetzungen sollen die haben?
Ja, also ich erlebe oft eine gewisse Veränderungsresistenz, dass sie lieber, glaube ich, in diesen Ruf einstimmen und die Forderungen an die Politik, mehr Geld, mehr Personal, aber die Bereitschaft fehlt, erstmal zu gucken, was können wir denn in unserer Einrichtung machen. Deswegen denke ich, Kreativität, die Bereitschaft, sich wirklich einzusetzen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Man muss begeistern können, man muss selbst Visionen haben, das ist ganz wichtig. Also da vermisse ich schon, glaube ich, auch ein bisschen was von manchen Kollegen.
Ja, da ist ja auch die Frage, Frau Franke, was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Ne? Sind die Mitarbeiter schlecht und unmotiviert, weil die Bedingungen nicht stimmen? Oder stimmen die Bedingungen deswegen nicht, weil das Personal unmotiviert und überfordert ist? Ne?
Also wir hatten auch zu Anfang Mitarbeiter, wo ich sage, da war ich nicht so begeistert von. Und man hat erstmal die Mitarbeiter, die man hat, mit denen muss man ja erstmal klarkommen. Und dann müssen sie aber eine Vision aufzeigen und dann ziehen doch einige mit. Und von denen, wo sie sagen, nee, das sind jetzt die Bremsen, da muss man sich dann tatsächlich auch trennen. Man muss dann vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen treffen, um diesen Weg gehen zu können. Und dann haben wir festgestellt, dass mit diesen Maßnahmen, dass wir Mitarbeitern Gitarrenkurse angeboten haben,
toll,
das hat sich dann rumgesprochen. Also das macht ja den Mitarbeitern auch Spaß. Also sie sollen ja wirklich ihre Arbeit als erfüllend erleben und Freude daran haben. Und dann kamen plötzlich die, die wir wollten, die Mitarbeiter, die wirklich gut zu uns passen und die zu unserem System passen und die diese Eden-Alternative mitleben.
Anke Franke ist die Leiterin des Maria-Martha-Stifts in Lindau am Bodensee und sie ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Eine der großen Herausforderungen in der Zukunft, will man den Soziologen glauben, ist das Thema Demenz. Ich glaube, in 20 bis 40 Jahren sollen ungefähr 4 Millionen Menschen mit Demenz unter uns sein. Bisher ähnelt der Alltag in einem Pflegeheim ja eher einem Krankenhaus. Dieses Personal ist in weiße Kittel gekleidet. Es gibt kaum Privatheit in den Pflegeheimen. Stattdessen Anpassungen im Tagesablauf. Das Personal platzt rein. Es gibt kaum Individualität, auch nicht im Wohnraum. Selbstbestimmung ist passé. Das geht dann so weit, das habe ich selbst mal erlebt, eine Bewohnerin, die ihr Gebiss verloren hat, und es stürmt dann ein Kommando in Anführungsstrichen von zwei Pflegerinnen das Zimmer und stellt das Zimmer auf den Kopf, und die Bewohnerin, die den Krieg erlebt hat, glaubt, die SS stürmt rein und sucht nach einem versteckten Bewohner. Das setzt ja natürlich auch voraus, dass es beim Pflegepersonal diese Sensibilität gibt. Wie alt ist dieser Mensch? Was hat er möglicherweise erlebt? Gibt es ein Verständnis für die Vergangenheit?
Ja, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass die eben Menschen, die die Bewohner betreuen, eben auch aus diesem Kulturkreis kommen, dass sie die Geschichte ja nicht mitgemacht haben, aber in der Schule damit vertraut gemacht worden sind, dass viel Wert auf Biografiearbeit gelegt wird und dass ja die Mitarbeiter tatsächlich eine Sensibilität haben und ein Feingespür, dass sie da nicht so, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben, gedankenlos handeln.
Naja, Kulturkreis haben Sie angesprochen, das wäre nochmal ein Thema für eine Extrasendung, die sogenannte kultursensible Pflege. Aber es sollten doch Menschen sein, die zumindest die politische Vergangenheit des Landes kennen, aus dem der Mensch kommt. Oder beispielsweise, was vielleicht irgendwann auch vorkommen wird, dass wieder Menschen im Pflegeheim landen, die gefoltert worden sind, die geflüchtet sind.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Den herkömmlichen Heimen werden Menschen mit Demenz, glaube ich, nicht gerecht. Sie haben ja auch oft kein Fachpersonal dafür. Sie werden behandelt wie Kinder. Sie werden geduzt oft, was ich auch befremdlich finde.
Ja.
Wenig Respekt also. Wie schaffen Sie das, den Menschen mit Demenz eine Wertschätzung gegenüber zu bringen? Das kann ja auch jeden treffen, vom Bauarbeiter bis zum Hochschulprofessor.
Also wir wollen einen Ort schaffen, an dem wir selbst leben würden, wenn uns tatsächlich mal eine Demenz ereilt. Also einfach dieses Ziel, dass die Menschen, die zu uns kommen, gut aufgehoben sind und dass die so angenommen werden, wie sie sind, mit ihren Defiziten, aber auch mit ihren Stärken und ihren Fähigkeiten. Dass man sie in ihrer Ganzheitlichkeit sieht. Ja, und dass man sie so abholt, wie sie sind und da, wo sie stehen. Also wir schulen halt alle Mitarbeiter vom Hausmeister über eine Verwaltungskraft bis zum Pflegepersonal in Sachen Demenz, weil das ganz wichtig ist, dass jeder mit denen umgehen kann, weil jeder den Bewohnern ja auf dem Flur begegnet.
Jetzt leben ja in so einem Pflegeheim ganz unterschiedliche Menschen, auch was ihren sozialen Status angeht. Wenn ich nochmal das Beispiel aufgreifen darf, also vom Bauarbeiter bis zum Hochschulprofessor, wo ist da die Schnittmenge? Denn die beiden haben ja möglicherweise ganz unterschiedliche Interessen, was Möblierung, Vorlieben, Musik oder Unterhaltung angeht. Wie kriegen Sie die zusammen oder haben Sie erst gar nicht den Anspruch?
Also in normalen Pflegeheimen, oder so ist es bei uns auch noch, werden die eben wirklich zusammengewürfelt. Wenn ein Platz frei wird, kommt halt der nächste Bewohner eben mit dem Pflegegrad und kriegt dann halt den Platz, ohne Rücksicht zu nehmen. Passen die zusammen? Wenn sie jetzt gesund wären, würden die diese Wohngemeinschaft, würden die dort freiwillig einziehen wollen?
Ja.
Und eigentlich so richtig bewusst geworden ist uns das erst bei einem Besuch in Holland. Wir haben uns das die Hogewijk angeguckt. Das ist so ein Vorzeigemodell.
Das ist ein Demenzdorf und Sie planen auch sowas, Frau Franke, in Lindau am Bodensee.
Ja, genau. Aber erstmal das, was uns da fasziniert hat, war tatsächlich, dass Sie dort das Lebensstilmodell umsetzen. Das heißt, Sie gucken, welchem Lebensstil gehört derjenige an? Das heißt, welche Interessen hat er? Wie war sein Einrichtungsstil? Dass man versucht, genau dem gerecht zu werden. Oder bei dem einen liegt halt in der Küche eine Wachstuchdecke und der andere betritt seine Küche nicht, weil er es auch mal eine Haushälterin hat. Also Welten treffen da ja aufeinander. Und da wollten wir eben Lebensumgebungen schaffen, die der eigenen, aus der man kommt, eben sehr, sehr nahe kommt. Und haben das jetzt auf einem Wohnbereich umgesetzt. Und das ist wirklich faszinierend, was wir da an Erlebnissen haben. Also die Wohngruppe jetzt ist im traditionellen Stil. Das heißt, es ist relativ rustikal eingerichtet, auch mit einer Kuckucksuhr sogar an der Wand. Und da sind eben also Tapete mit Blümchen und auch die entsprechenden Bilder mit so einem Goldrahmen, wie man es von früher kennt. sehr, sehr heimelig wirkt. Das ist wie eine normale häusliche Umgebung. Und viele Bewohner, die sagen dann, ja, das sieht aus wie bei mir zu Hause.
Ja, vielleicht glauben ja manche auch, dass sie, naja,
zu Hause sind.
Im Falle einer Demenz gibt es ja nirgendwo ein wirkliches Zuhause. Ja. Aber es kommt dem vielleicht dann doch nahe.
Ja, und es ist aber nicht nur der, also sagen wir mal, das Äußere, das Milieu, die Gestaltung der Umgebung, sondern auch der Tagesablauf ist in dieser Gruppe anders, als wie wir ihn jetzt uns für den gehobenen Stil zum Beispiel vorstellen würden. Das heißt also, hier dreht sich viel um die Zubereitung des Mittagessens. Das heißt, man geht auf den Markt, man kauft ein, sie melden das Essen in der Küche ab und dann wird halt oben gekocht. Es wird regelmäßig Kuchen gebacken. Also solche Haushaltstätigkeiten überwiegen dort.
Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, das, was Sie jetzt schon versuchen umzusetzen, auch im Maria-Martha-Stift, ja, soweit es geht. Ja. Jetzt haben Sie große Pläne, also wir hatten es schon angesprochen, Frau Franke. Sie planen ein Demenzdorf auf einem riesigen Gelände, nach dem Beispiel im niederländischen De Hogeweih.
Also uns hat das Konzept tatsächlich völlig überzeugt. Der Riesenvorteil ist, dort wohnen Menschen in Kleingruppen zusammen. Es sind nur 6 Bewohner. Wir werden in unserem Hergensweiler heimelig 8 Bewohner.
So heißt der Vorort von Lindau?
Genau, also in Hergensweiler, das sind 10 Kilometer von Lindau entfernt, soll das entstehen. Auf dem Gelände können sich die Bewohner frei bewegen. Das heißt, sie können die Erfahrung machen, dass sie nach draußen gehen können, wenn es regnet, dann werden sie halt nass. Also in einem normalen Heim sind Erfahrungen, die machen die Bewohner gar nicht mehr, weil die ja halt oft gar nicht mehr rauskommen. Die Bereiche zwischen diesen Wohnhäusern sind so gestaltet, dass nicht der Eindruck entsteht, dass die Fläche begrenzt ist, sondern man sieht immer wieder neue Sachen, man hat immer wieder neue Impulse. Zum Beispiel in Springbrunnen oder ein Taubenhaus. Und so ähnlich haben wir das auch vor. Und die haben dann zum Beispiel einen Supermarkt, der auch wirklich ein Supermarkt ist. Sie haben ein Restaurant, das wird von den Gewerbetreibenden und von den Mitarbeitern dort der Umgebung genutzt. Das heißt, die kommen zum Mittagstisch rein und sie können nicht unterscheiden, wer ist da jetzt Bewohner und wer ist da jetzt Besucher.
Das klingt gut. Frau Franke, wie weit ist es denn mit dem Projekt gediehen inzwischen?
Ich würde gern sagen, dass wir im nächsten Jahr öffnen. Leider ist es nicht so. Wir haben also uns das Grundstück sichern können. Wir haben eine Gemeinde, die hinter diesem Projekt steht. Und wir haben viele Politiker und Befürworter, die uns da auch unterstützen. Jedoch scheitert es eben an den nicht vorhandenen Fördertöpfen, weil dieses Projekt ist ja erstmal einzigartig und da gibt es eben noch keinen passenden Topf. Und jetzt müssen halt politische Entscheidungen getroffen werden, ob man das wirklich will oder ob man weiter zusehen will, dass Bewohner ja sediert ruhig gestellt werden, was ja gang und gäbe ist. Und das ist der Alltag in den Heimen und das wird so akzeptiert und das ist etwas, was ich nicht verstehen kann, warum wir uns das gefallen lassen oder warum wir da alle mitmachen, dass man so mit unseren Eltern, Großeltern umgeht. Da müsste ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen und man müsste sagen, also bitte für solche Fälle, gerade so jetzt auch Wegläufer, die sich eben bewegen wollen, die in ihrer Demenz eben diesen gesteigerten Bewegungsdrang haben, dass die diesen auch ausleben können.
Die brauchen Fläche, die brauchen Gänge, die brauchen Platz.
Genau.
Ein Appell an die Politik von Anke Franke, der Leiterin des Maria-Martha-Stifts in Lindau am Bodensee. Frau Franke, auch Sie werden mal alt, hoffentlich. Was möchten Sie, wenn Sie mal pflegebedürftig sind? Wo und wie möchten Sie leben?
Also wie viele Menschen schiebe ich das natürlich auch so ein bisschen vor mir her, mich damit so richtig auseinanderzusetzen, dass mir das auch blühen kann. Aber so dieses De Hogeweih, also wenn ich mal irgendwann dement werde, dann wäre das die Lebensform, die ich mir für mich wünschen würde.
Anke Franke ist die Leiterin des Maria-Martha-Stifts in Lindau am Bodensee und war heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder und zum Schluss erfülle ich Ihnen noch einen Musikwunsch, Frau Franke. Der heißt 25 Years von The Catch.
Der lief früher bei uns immer in der Disco. Und wenn ich ihn heute höre, dann drehe ich auch laut bei mir im Wohnzimmer auf und tanze da durch die Stube. Es macht einfach Spaß und ich hoffe, Ihren Hörern halt auch.
Dann drehen wir jetzt auch mal laut auf. Danke, Anke Franke.
Ja, danke schön.